Heute sprechen wir über das wahrscheinlich spannendste Thema zum Thema Wein, nämlich um die richtige Kombination von Speise und Wein. Interessanterweise ist genau dieses Thema anhand der Evaluierung unserer Seminare zu sehen, dass dieses Thema immer sehr, sehr gut ankommt, aber auch eine sehr, sehr große Unsicherheit diesbezüglich besteht. Und aus dem Grund sitze ich hier zusammen mit Christina Fischer. Ein Großteil von euch werden sie kennen, bekannt aus Funk und Fern. Sie schreibt Bücher, sie hält Seminare und ich glaube, sie kann mir jetzt einige Fragen zu dem Thema Speise und Wein beantworten. Hallo, Christina.
Hallo, Manuel.
Wenn ich so zurückdenke an meine erste Kochsendung, das Kochduell, der eine oder andere kennt es noch, da warst du diejenige, die immer voller Euphorie die passenden Weine dazu empfohlen hat. Wie kam es eigentlich zum Kochduell?
Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin mitgenommen worden von jemand, der in der Weinszene sehr bekannt ist, und zu einem sogenannten Casting. Und das Ganze ist so geendet, dass sie mich genommen haben, weil ich habe
Okay.
meine eigenen Weine mitgenommen, von denen ich überzeugt war, und habe die dann so vorgestellt, wie ich sie auch im Restaurant vorstelle, so mit Leib und Seele und Herz, und das hat gefruchtet und dann war es so. Und für mich war das ja eine ganz interessante Zeit, weil ich viel lernen durfte, gerade im Hinblick zu sprechen vor Menschen und wirklich mich auch gezielt auf was vorzubereiten, Punkt genau. Man hat ja immer nur, ich sag mal, 2, 3 Minuten Zeit gehabt. Und du musst dann schon sehr gezielt das loswerden, was du loswerden möchtest. Und das, was so locker leicht aussah, war im hinten dran immer viel Vorbereitung. Da habe ich also mit dem dicken Johnson gesessen und habe gelesen und habe mir schnell die Infos rausgesucht, um die richtigen Antworten geben
Das
zu
heißt, ihr habt im
können.
Vorfeld dann auch nicht gewusst, was eigentlich
Nein,
gekocht wird.
funktionierte so. Vielleicht erinnerst du dich, es gab diese Taschen, die die Köche
Ja,
plötzlich
genau.
bekommen haben. Die hatten die Lebensmittel. Und dann gab es einen kleinen Break, den der Zuschauer nicht sieht, indem die Köche beraten haben mit ihren Co-Moderatoren oder mit ihren Leuten, die dabei waren, was sie denn kochen würden. Da war ich dabei. Und in dem Moment fiel dann die Entscheidung, nachdem ich wusste, was gekocht wird, was es für einen Wein geben sollte. Hinten dran standen 2 Kühlschränke, einer weiß, einer
Okay.
Rotwein. Und dann ging das los. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt ein Gericht, wo vielleicht besser ein leichter Rotwein mit wenig Holzeinsatz passt. Dann habe ich mir den Wein gegriffen und dann musste ich ganz schnell auch die Informationen über den Wein abrufen, ne? Das heißt, du musstest dann wirklich zack, zack, wenn es war vielleicht nicht immer alles deutscher Wein, sondern auch mal ein französischer oder ein australischer. Und dann musste man vielleicht schon mal ganz schnell 2, 3 Sachen nachstöbern, die man dann nicht so auf dem Trapez hatte.
Aber das Format war ja, also wenn ich mich recht erinnere, sehr erfolgreich.
Ja, es
Weil
war
das ging
super
ziemlich lang.
erfolgreich. Ja, es ging, also es hat fast 6, 7 Jahre gedauert, bis, und es ist, glaube ich, auch nur kaputt gegangen, weil die Leute viel Geld damit verdienen wollten. Es war einfach ein lebhaftes Format, weil die Köche vorher nicht wussten, welche Lebensmittel ins Spiel kommen. Und bei diesen ganzen Köchen, die dabei waren, gab es halt sehr gute Köche und Köche, die das Ganze mehr mit Witz und Spaß gemacht haben. Und ich habe schon sehr viel auch lernen können bei der ganzen Geschichte. Also einfach, wie schnell jemand, der kocht, entscheiden muss, was er tut, um ein tolles Gericht zusammenzubringen. Und da sind teilweise wirklich sehr gute Gerichte entstanden, was man vorher anhand der Lebensmittelauswahl nicht so ganz glauben konnte.
Aber das heißt, du kommst dann klassisch aus der Sommelerie?
Ich komme aus der Gastronomie. Damals gab es keine Möglichkeit, eine Ausbildung zum Sommelier zu machen. Und man ist dann gezwungen gewesen, auf jede Weinprobe zu gehen, die man mitbekommen konnte. Habe ich auch gemacht. Und ich habe dann Mentoren in meinem Leben gehabt, die mich weitergebracht haben, die mir geholfen haben, die mir ja Bildung einfach verschafft haben. Und irgendwann habe ich so im Job drin gesteckt, dass ich mir überlegt habe, dass ich diesen Sommelier dann einfach auch nicht mehr machen würde. Dann war es einfach schon so weit, dass es nicht mehr ging. Ausbildung ist klassisch Hotelfachfrau und ich musste eigentlich immer nebenbei jobben, um mein Geld zu verdienen, um mein Auto fahren zu können und mir den Wein leisten zu können. Aber bei uns im Haushalt wurde, also zu Hause wurde viel Wein früher getrunken und auch schon immer zum Essen. Also das Gehen war einfach, das war gelegt von meinen Eltern. Und so habe ich immer in kleinen Restaurants gearbeitet, weißt du, wo ich viel Freiheit hatte, wo ich selbst am Gast war und wo ich Wein empfehlen konnte. Und das war dann am Anfang sehr einfach und sehr überschaubar, aber ich habe einfach viel Spaß daran gehabt, das tun zu dürfen. Und so hat sich das entwickelt.
Ich glaube, man hat es ja gemerkt damals in dem eigenen Restaurant in Köln. Ich durfte mal ein paar Tage dort mitarbeiten. Und ihr habt es ja, glaube ich, konsequent durchgezogen, dass es immer zu dem Menü zweiweiliger.
Ja.
Oder?
Nee, es gab ja eigentlich einen Wein, aber was wir oft gemacht haben, dass wir dem Gast die Chance gelassen haben, beide zu probieren.
Oder so.
War ein super Aufwand an Service, aber du merkst am Gast schon an, dass er sich schlecht entscheiden kann, wenn du am Tisch stehst und du fragst ihn, man versucht die Weinauswahl etwas festzulegen und dann manche Gäste wissen den Unterschied vielleicht nicht genau zwischen einem etwas kraftvolleren Riesling, großes Gewächs oder einem Weißburgunder oder Grauburgunder. Und wir haben dann die Leute einfach probieren lassen. Und dann hat das zur Folge gehabt, dass sie einfach sagen konnten, okay, das gefällt uns besser. Für uns war es auch gut, weil wir alle Weine kannten oder alle Leute, die im Service gearbeitet haben, kannten eigentlich alle Weine. Die Sommeliers kannten sie natürlich etwas besser. Aber ich glaube, dass wir das einzige Restaurant in Deutschland waren, was keinen Stern hatte, aber immer 3 bis 4 Sommeliers oder Kommis-Sommeliers, die gearbeitet haben. War vielleicht auch so ein bisschen die... die Nähe zu Koblenz, weil in der deutschen Wein- und Sommelier-Schule viele junge Leute ihre Ausbildung gemacht haben und die haben dann bei uns gearbeitet, was natürlich ganz wunderbar war, weil ich da auch viel erfahren habe und mitgenommen habe und der Austausch auch mit den jungen Leuten gut war. Und es war dann immer Leben in der Bude, ne? Und das hast du gemerkt, die Weine waren Teil unserer Arbeit. Es war da nicht, man holt jetzt mal eine Flasche Wein und weiß gar nicht, wie die heißt und was da drin steckt, sondern man hat die Flaschen ständig in der Hand gehabt. Man hat sie morgens, wenn man anfing, verkostet, ob sie oxidativ sind oder ob sie noch in Ordnung sind. Gerade bei den Rotweinen war das der Fall. Und man hat dieses Thema Wein eigentlich ständig um sich herum gehabt. Mhm. Und durch die offene Küche haben wir einfach auch die Köche integriert. Und dann war es manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn der Küchenchef fragte, was machen wir denn jetzt oder was soll ich denn jetzt kochen, damit es zu diesem Wein passt? Und das konnte ich dann damals noch nicht immer so beantworten. Ich wusste wohl, dass manche Dinge zusammen passen, aber ich musste erst einmal lernen, was, warum, wozu passt. Also das war dann auch schon ein etwas weiterer Weg.
Okay, also das heißt, es ist ein Prozess, wenn man sowas lernen möchte?
Ja, ich denke
schon. Wie Speis und Wein funktioniert?
Ja, bin ich eigentlich fest davon überzeugt und vor allen Dingen muss man das selber auch versucht haben und das ist das Manko, was leider heutzutage viele Serviceleute in ihren Betrieben haben. Ich erlebe das immer noch, wenn ich Schulungen habe mit jungen Sommeliers oder Restaurantfachleuten, dass die dann einfach sagen, ja, wir dürfen eigentlich gar nichts probieren oder wir bekommen nichts zu probieren und dieser Austausch mit den Köchen, das ist eigentlich lebenswichtig. Also, dass man einfach weiß, welche Gerichte aus der Küche rausgehen und wie die schmecken, wie die Soßen schmecken. Also ganz essentiell, um einen Wein aussuchen zu können. Und das habe ich beispielsweise im Schiffchen in Kaiserswerth gelernt, dass es immer ein Meeting vor jedem Service gibt und dass einer von den Köchen dabei ist und erzählt, was er kocht und wie er es kocht und im Notfall auch das eine oder andere probieren lässt. Das hat mich damals sehr beeindruckt und das habe ich auch mit in unserem Betrieb genommen. Und dafür brauchst du keinen Stern, sondern es geht einfach, diese beiden Teams, das weiße und das schwarze Team, miteinander zu verbinden und ein Gefüge herzustellen. Und man muss auch die Köche interessieren. Also die müssen wissen, dass das Thema Wein mindestens genauso wichtig ist wie ihr Essen.
Ja. Das war meine Erfahrung. Also ich war immer dann am erfolgreichsten, wenn die Köche eine gewisse Weinaffinität hatten. Und jetzt einfach ein Austausch stattfand und sowohl der Service als auch die Küche auf den jeweiligen anderen dementsprechend agieren konnte.
Ja, absolut. Und guck mal, du hast vorhin gesagt, die Zusammenführung von Speise und Wein, die meisten sagen es in Deutschland umgekehrt, Wein und Speisen. Und eigentlich ist es so, wie du es gesagt hast, genau der richtige Weg. Man sollte zuerst festlegen, was man kocht und dann ist eben der Wein dabei, denn der Koch hat die Möglichkeit, das Essen zu verändern. Die Flasche Wein ziehst du einfach auf und du hast keine Chance mehr. Es ist einfach so, wie es ist. Und wenn der Koch dabei ist und er weiß, dass jetzt da ein Hauch Säure in dem Wein ist, kann er das mitbenutzen. Denn ein gutes Beispiel ist, dass in der Küche, gerade in der klassischen Küche, viele Gerichte eigentlich mit dem Wein gut zusammengehen würden, die Köche aber ihre eigene Variante machen. Nimm einfach mal eine geschmorte Rehkeule, die wurde früher serviert mit einer halben Birne und mit Preiselbeeren. Warum hat man das gemacht? Damit dieses geschmorte Fleisch Frucht, Frische bekommt und Säure bekommt und eine gewisse Süße, einfach um diesen Schmorgeschmack etwas zu überdecken und der ganzen Sache Frische zu geben. Und das genau ist der Grund, warum du heute eine gereifte Riesling-Spätlese wunderbar zu solch einer geschmorten Rehkeule servieren könntest oder ein Spätburgunder mit einer frischen Frucht- und Säurestruktur. Also da kann man, glaube ich, schon Parallelen finden. Und wenn die Köche kapieren, dass ihr Gegenüber auch was weiß, also damit will ich sagen, Produktkenntnis hat, dann hören sie auch zu. Und da haben die Köche eigentlich die bessere Ausbildung. Die haben fast die bessere Zunge. Denk mal, ich weiß gar nicht, ob es den jungen Koch noch gibt, dieses Buch, ob die jungen Köche damit immer noch arbeiten.
Eine Klassiker, ja.
Ja, genau. Aber da lernt man so viel über Geschmack und Geschmackszusammensetzung. Das haben wir im Service gar nicht gehabt. Also.
Dabei macht ja das eigentlich genau die Besonderheit von diesem Beruf aus oder von diesem Metier.
Sehe ich auch so.
Sehr spannend. Gibt es jetzt aus deiner Sicht so Vorangehensweisen, wie man letztendlich auf die passende, auf ein passendes Ergebnis kommt?
Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, sich so einen eigenen Erfahrungsschatz, sprich eine Herangehensweise zu schaffen, also im Grunde ein System. Und das gleiche System würde ich eigentlich auch für Wein empfehlen, weil du kannst eigentlich nur was wiederholen, wenn du eine gewisse Systematik einbringst. Und das ist natürlich bei Lebensmitteln und verarbeiteten Lebensmitteln, bei Genussmitteln schwierig, weil vielleicht jeder Mensch Genuss anders für sich selber definiert. Und es geht eigentlich darum, dass man relativ objektiv ein subjektives Vehikel beschreibt und auseinanderlegt. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Einteilung oder so etwas für Wein, dann könnte ich mir das so vorstellen, dass ich beispielsweise die Weine einteile in Typen, dass ich über Weintypen spreche, weil ich glaube, es ist viel einfacher für einen Gast zu verstehen, ob er einen leichten, frischen Wein bekommt oder ob er einen opulenten, kraftvollen Wein bekommt, der im Holz gelagert ist, oder ob er einen fruchtsüßen Wein bekommt, als dass ich ihm sage, ich serviere ihm eine 99er Wehlener Sonnenuhr von J.J. Prüm, die er vielleicht noch nie in seinem Leben getrunken hat und auch gar nicht weiß, dass die Spätlese restsüß ist und auch den Jahrgang 99 überhaupt nicht einschätzen kann. Und wenn man diese Typen hat, dann ist man eigentlich schon relativ weit, weil man bestimmte Typen nur zu bestimmten Gerichten, Gewürzen, Soßen kombinieren kann. Also so, glaube ich, funktioniert solch eine Systematik ganz gut. Und die Lebensmittel teilen sich von alleine ein. Es gibt bestimmte Dinge, die geschmacksprägend sind, wie die Soßen beispielsweise. Es gibt Dinge, die mit Stärke behaftet sind. Es gibt Dinge, die mit Proteinen gefüllt sind. Und dann ist es auch die Zubereitungsweise. Also schon ein Unterschied, ob du etwas grillst oder brätst oder ob du es schmorst oder ob du es vielleicht nur marinierst. Denk an eine Carpaccio. Mhm. Und so gibt es verschiedene Zubereitungsarten, die ganz klar Einfluss auf die spätere Weinauswahl haben.
Also das heißt, wenn wir uns jetzt so einen Hauptgang uns vorstellen, wie wäre jetzt dieses Prozedere? Erstmal zu überlegen, was ist der dominante Part auf dem Teller? Oder erstmal zu überlegen, was ist die Zubereitungsart? Oder?
Beides zusammen. Also der dominante Part, der hat sich natürlich, muss man jetzt fairerweise sagen, auch in der heutigen Küche etwas geändert. Früher war die Soße das Herzstück eines jeden Gerichtes und die Soße hat die unterschiedlichen Bestandteile miteinander verbunden und so dafür gesorgt, dass alles miteinander Bestand hatte, verbunden war und man es zusammen gegessen hatte. Heute passiert es schon, dass du mal so einen wunderschönen Streifen Soße über den ganzen Teller hast und hast praktisch solch eine essbare Landschaft, dann wird die Sache schon schwieriger. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mal einfach so vom Punkt her bei den klassischen Gerichten. Wir stellen uns vor, wir hätten eine Soße, wir stellen uns vor, wir haben ein Gemüse und haben ein Stück Fleisch oder Fisch. Und da können wir eigentlich gleich mal ansetzen, weil diese alte Regel, roter Wein zu rotem Fleisch und weißer Wein zu weißem Fleisch, die halte ich auch, ja, die halte ich nicht mehr so ganz für angebracht. Es kommt drauf an, ist der Fisch gebraten? Also habe ich beispielsweise einen gebratenen Seeteufel, der schon so schöne Röstaromen an der Oberfläche dann hat, oder vielleicht einen Fisch, der auf der Haut gebraten ist, und wird der mit einer Rotwein-Schalottenbutter serviert, dann ist es eher angebracht, zu einem Rotwein zu greifen, weil man die Röstaromen hat, weil man auch diese Rotwein-Schalottensoße hat, die mit einem Weißwein weniger korrespondieren würde. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Hirschfilet hätte, was gebraten ist und das Ganze wird serviert mit einer sahnigen Soße mit Steinpilzen im Herbst, dann ist das jetzt ein Fall, zu dem ich fast lieber einen Weißwein servieren würde. Okay. Also ein Weißwein im Holz gereift, der einfach diese Cremigkeit hat, der so ein bisschen Opulenz hat, ein bisschen Kraft hat, aber auch eine leichte Säurestruktur, also in Richtung Burgunder gehend, bin ich da viel besser aufgehoben, als wenn ich einen Rotwein nehme zu dieser sahnigen Soße und den Pilzen mit Tanninen und Gerbstoffen. Ne? Das würde wunderbar funktionieren. Also in dem Fall schaue ich mir beides an, Zubereitungsart und eben die Haupt, sagen wir mal, die Dinge, die auf dem Teller den meisten Geschmack geben. Mhm. Und wenn Schärfe im Spiel ist, dann sieht man das vielleicht gar nicht erst. Das sind nur so kleine rote Chili-Pünktchen. Aber das ist dann so prägnant, dass man da wirklich auch den Wein danach aussuchen muss. Also geschmacksdominierend, würde ich einfach sagen. Diese Dinge muss man rausfiltrieren und sollte das einfach neben gewissen Faustregeln, die man sich so im Laufe der Zeit sammeln kann, kann man das sehr gut miteinander einsetzen, glaube ich.
Aber was sind solche Faustregeln?
Also Faustregeln, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, das merken wir jetzt auch schon in dem Gespräch, wo fängt es an, wo hört es auf? Man braucht eine gewisse Struktur und man muss gewisse Dinge wissen, wie die miteinander reagieren. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Produktkenntnis. Und eine Faustregel, die habe ich auch in der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule gelernt. Da war Martin Dating der Urheber. Also unsere Sommeliers kamen zurück ins Restaurant aus Koblenz und sprachen immer vom Tequila-Effekt. Und dann habe ich gesagt, wie Tequila-Effekt? Was ist das denn? Was kann ich denn damit machen? Und das basiert eigentlich ganz einfach auf der Situation oder auf dem Zusammentreffen von Salz und Säure, Zitronensaft in dem Fall. Wenn man einen Wein hat, der eine gewisse Säureprägung hat und man nimmt etwas Salz und träufelt etwas Zitrone drauf, das Ganze verbindet sich und wirklich Tequila-Effekt, weil man es auf dem Handrücken machen kann, das ist wie früher unsere Eltern, die dann Tequila danach geschlürft haben, haben ein bisschen Salz auf die Hand, haben Zitrone drauf gemacht, haben es abgeschleckt und den Tequila getrunken. Wir nehmen nicht den Tequila, wir nehmen diesen säuregeprägten, frischen, fruchtigen Riesling und stellen fest, dass diese Verbindung Salz und Zitrone sehr beruhigend auf den Riesling wirken, auf diesen säuregeprägten Wein und einfach dem Wein noch eine weitere Dimension geben. Das muss man probieren, das hört sich jetzt im Podcast wahrscheinlich ganz komisch an, aber mir läuft schon fast das Wasser im Mund zusammen, ja. Weil was passiert ist, erzeugt Spucke. Ja. Du bekommst einfach Lust, mehr zu essen, mehr zu trinken und dieser Tequila-Effekt ganz wundersam funktioniert genauso gut mit Weiß als auch mit Rotwein. Und es ist immer ein Geschmacksverstärker. Jeder Koch weiß, dass Salz ein Geschmacksverstärker ist.
Ja, und es gibt ja so ein paar Klassiker, die das, glaube ich, beweisen, wie zum Beispiel Kaviar und Sekt zum Beispiel oder Austern mit irgendwelchen mineralischen Chardonnays oder also es gibt so ein paar so ganz klassische Gerichte, die wahrscheinlich genau auf dieser Basis fungieren.
Ja, und denk an den Beurre Blanc. Das ist eine total fettreiche Soße. Ohne die Verbindung von Salz und Zitrone würde das nicht funktionieren. Ja, ja. Also das ist ist für mich so ein ganz klarer Beweis. Und das kann man halt schön miteinander aufbauen. Und man kann anfangen mit einem Stück Brot. Wo auch Brot beruhigt den Wein immer. Das ist ganz klar eine Faustregel. Diese Salz- und Zitronenverbindung. Und die Köche wissen das genau. Und die verwenden das in ihrer Küche. Das ist das Einmaleins. Ich habe das also sehr viel später erst lernen dürfen, dass das so gut funktioniert.
Okay, Faustregel 1, Salz braucht Säure.
Ganz genau. Und eine weitere Faustregel beispielsweise wäre, dass man Weintypen wie Sauvignon Blanc, wie Scheurebe oder Muscatella, also alle diese früher genannten Bouquet-Rebsorten, als die wirklich modern wurden, haben wir uns damals gefragt, zu was können wir das eigentlich kombinieren? Und da ist es so, dass man also wunderbar alle grünen Gemüse wählen kann. Also ob es Zucchini ist, ob es Zuckerschoten sind, grüne Bohnen. Also all diese Gemüsesorten, die diese Pyrazine haben, diese grünen Noten haben, grüne Paprika vielleicht in Maßen. Und man könnte beispielsweise jetzt irgendwie Fisch braten. Das wäre eigentlich gar nicht wichtig, ob es der Fisch wäre oder ob es ein gebratenes Pullernbrustfilet wäre. Aber man könnte dazu eine Marinade, eine Soße herstellen, die aus Petersilie, aus Koriander, aus Zwiebelgrün, also Frühlingszwiebelgrün, haben wir wieder Salz, wir haben wieder Zitronensaft und Olivenöl und daraus eine Art Tapenade, eine grüne Tapenade also machen.
Salsa Verde oder irgendwas.
Ganz genau, ja. Salsa Verde, sehr gutes Beispiel. Und das dann dazu servieren und schon habt ihr den Link oder haben wir den Link zu einer dieser Rebsorten.
Okay.
Also jeweils im frischen Bereich, im fruchtig-jungen Bereich, wenn die Weine wiederum im Holz ausgebaut sind und sie mehr in die opulente Ecke rutschen, dann brauchen wir wieder mehr Fett. So, und da sind wir gleich bei der nächsten Faustregel. Weine, die im Holz ausgebaut worden sind, die also auch einen BSA gemacht haben, also einen biologischen Säureabbau, die über etwas weniger Säure verfügen, die etwas runder sind, cremiger sind, manchmal auch ein bisschen mehr Alkohol haben, also wo wir dann in die 13,5 Volumenprozent gehen, Weißweine, die passen hervorragend zu fettreichen Soßen. Also wenn wir an die Beurre Blanc denken und den vorhin erwähnten Steinbutt oder wir denken an Pasta oder eine cremige, rahmige Soße, all das passt extrem gut zu solchen Weinen, die einfach ein bisschen körperreicher sind. Ja, und mit diesen Faustregeln denke ich, ja, die füllt man so, ich stelle mir das immer so vor, ich fülle die in meine Hosentasche oder in meinen Kopf, in meine kulinarische Bibliothek und ich hole die dann wieder raus, wenn ich es brauche. Das heißt, ich sitze vor der Weinkarte und ich habe mir jetzt einen Beurre Blanc bestellt und habe dazu einen gebratenen Fisch, dann weiß ich, dass ich jetzt nicht den fruchtigen, schlanken, jungen Riesling bestelle, sondern ich weiß, ich muss was Körperreiches haben. Also das ist dann die Konsequenz und wenn man diese Faustregeln irgendwann verinnerlicht hat, also ich würde mal sagen, man kommt mit 10, 12 Faustregeln bestens durchs Leben, dann kann man eigentlich, kann man selber weiter experimentieren. Und wenn man Lust hat und gerne kocht, macht das auch einen Riesenspaß und kann man Freunde dazu einladen, dann kaufst du halt nicht eine Flasche Wein, sondern 2 oder 3 und machst die parallel auf und kannst dann wirklich so im Selbstversuch in Gänsefüßchen kann man dann einfach feststellen, was jetzt wirklich ein bisschen besser passt. Und dann muss man sich eben überlegen, wie sind diese Weine jetzt ausgebaut oder diese Info sollte man dann haben, um einfach auch nachprüfen zu können, ob das jetzt wirklich so stimmt. So, und zurückkommt auf deine Frage, so habe ich mein Wissen im Laufe der Jahre erweitert, dass ich mir halt beides angeschaut habe und so bin ich heute relativ sattelfest, was die Kombination angeht oder was miteinander zusammenbringen zu können.
Das heißt aber dann, deiner Meinung nach, sollte Speise und Weine immer in Balance stehen?
Nee, das ist eine super Frage. Eigentlich nicht. Es kann auch sein, dass die Speise den Wein konterkariert und über eine andere Empfindung da etwas Interessantes passiert. Und da ist es beispielsweise, dass man jetzt, was könnte man als Beispiel nehmen? Also was ich mir jetzt gut vorstellen kann, das ist eine wunderbare alte Regel, die schon Graf Matuschka Greifenklau uns allen erzählt hat. Er hat gesagt, wenn man eine müde oder eine etwas reife Riesling spät oder Auslese halb Keller hat, sollte man Apfelkuchen dazu servieren. Also was man eigentlich überhaupt nicht gemeinsam so zu sich nehmen würde. Da kann man aber ganz klar die Erklärung finden und der Graf Matuschka war blitzgescheit, was das anging. Das war übrigens jemand, der sich sehr viel Gedanken schon um die Verbindung von Wein und Speise gemacht hat. Und es ist fast vergessen, was der alles in die Wege geleitet hat. Und da ist es eben so, dass der Apfelkuchen oder diese Säure der Äpfel, die ja in diesem Apfelkuchen immer noch vorhanden ist, die gibt einfach diesen etwas reifen, spätlesenden, notwendigen Kick, dass sie wieder ihre Frucht und Frische zurückfinden. Also das ist ein konterkarierendes Beispiel.
Okay.
Oder ein reifer Riesling. Also trocken, den man gut kombinieren kann mit einem asiatischen Dip, der aus Sojasauce, Koriander, Frühlingszwiebeln, vielleicht einem Hauch Chili, geröstetem Sesam besteht. Und da kannst du im Grunde fast alles wieder zu servieren, weil dann wacht dieser etwas reife Riesling sofort auf und ist plötzlich wieder, steht wieder 1A da. Du hast wieder Fruchtaromen und hast Freude mit dem Wein.
Das hört sich alles sehr, sehr lecker an. Was machen wir mit so dieser neuen Trendgeschichte, Orange Wine, Natural Wines und so weiter?
Ja,
gibt es da deiner Meinung nach auch hier vielleicht eine Faustregel, um solche Weine in Szene zu setzen?
Ja, also wenn wir jetzt einfach mal die Orange Weine nehmen und sagen, es sind Maische vergorene Weine, bedeutet das ja, dass sie eigentlich hergestellt sind wie ein Rotwein. Das heißt, dass sie über Tannine, Gerbstoffe verfügen und das ist eigentlich so des Rätsels Lösung. Man spricht bei Weißwein dann von Phenolen, also so herb, bitter, je nach Ausbau, Stilistik, Rückverschnitt, herb, bittere Nuancen, die man natürlich sehr gut zu gebratenen Dingen wie Röstaromen besitzen, einsetzen kann. Aber ein echt wunderbares Beispiel ist so ein früheres K.O.-Kriterium für Wein ist Matjes. Also es gibt ja auch so Freunde und Feinde beim Essen und es gibt ein paar Feinde. Kaffee ist schwierig mit Wein in großer Menge beispielsweise. Zu viel Schärfe ist schwierig. Und den Matjes haben wir also früher auch so einsortiert, dass wir gesagt haben, Matjes geht eigentlich überhaupt nicht mit Wein. Das geht nur mit Bier. Also weil man die Süße hat, die leichte Kohlensäure und das haben wir revidiert. Wir haben ganz nett vor ein paar Monaten ein Essen gemacht mit Matjes, mit holländischem sehr guten Matjes und haben dazu verschiedene Weine verkostet und rausgekommen ist, zurückkommt auf deine Frage, dass wirklich ein Maische vergorener Weißwein, also ein Orange Wine, relativ sanft, also nicht die aller kräftigste Ausprägung, extrem gut zu dem fettigen Matjes gepasst hat. Ne? Weil der kann den Matjes bändigen, der kann damit umgehen und dieser Matjes-Geschmack, der sich so eigentlich über den Gaumen legt, dass du ihn kaum noch los bist, außer mit einem eiskalten Bier, das geht mit Orange Wine super gut.
Das muss ich ausprobieren.
Ja.
Aber das zeigt ja vielleicht schon wieder, dass man einfach mal frei sein muss von irgendwelchen Dogmen und einfach probieren muss, ins Blinde hineingeschossen.
Ja, das musste, 100%. Also diese Faustregeln sind, ich sag mal, das ist das Handwerkszeug. Das hast du in deinem Köfferchen, das trägst du mit dir rum, das vergisst du auch nicht. Und wenn du dann weitermachen willst, dann musst du dich da reinstürzen, denn die Küchenrichtung verändert sich. Denk an die Molekularküche. Also ich habe ein tolles Beispiel. Ich weiß, dass Alfred Vogt, als er bei Assack zum Essen war, als es das Restaurant noch gab, er hat mit seiner Freundin und die habe ich ihn hinterher gefragt, ich gesagt, was habt ihr denn da getrunken, Alfred? Und da hat er gesagt, also ehrlich gesagt, wir haben eine Flasche Wein bestellt und die haben wir fast vergessen. Wir waren so fasziniert von dem Essen. Okay. Also die Molekularküche ist dann irgendwo auch eine Art anderes Essen. Ja. Das ist fast ein bisschen Inszenierung. Und ich glaube, da hat man jetzt nicht ganz so viel Platz für so viel Wein, wie wir jetzt beide gerade sprechen. Und da muss man auch als Sommelier sich dann ein bisschen zurücknehmen. Und es gibt auch Restaurants, wo die Dinge kombiniert werden auf eine super interessante Art und Weise. Und man kann sicherlich nicht, wenn der Küchenchef es vorsieht, 10 kleine Gänge zu servieren zu jedem Wein, zu jedem Gang einen neuen Wein servieren, weil das einfach den Gast überfordern würde. Und dann muss man einen Wein haben, der praktisch eine Brücke über ein Gericht schlägt. Also es muss nicht immer hundertprozentig sein. Ich finde das Experimentieren wichtig und man muss auch nicht immer versuchen, es hundertprozentig auf den Punkt zu treffen. Man kann auch einfach mal was Gutes essen und den Wein hinterher trinken. Das ist jetzt meine Passion. Ja. Ich betreibe das bis ins Kleinste, aber es muss nicht so sein. Und das finde ich jetzt gerade nochmal extrem wichtig bei dieser Sache zu sagen, weil auch wenn man jetzt nicht so gewieft ist oder sich nicht so da rein versetzt, dass man das ständig miteinander verbindet, deswegen ist man nicht weniger wert oder man kann den Wein trotzdem genauso genießen. Und ich denke mal, auch dafür sind die Faustregeln wieder gut, weil, weißt du, das ist jetzt nicht so irgendwas ganz Schlimmes, was man lernen muss, sondern man kann es mitnehmen und kann es anwenden, man muss aber nicht.
Ja, und die Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, wir haben beide wir treffen oftmals eine sehr unterschiedliche Weinauswahl. Und die Weine, die mir meistens schmecken, schmecken ihr nicht oder umgekehrt. Ja. Deswegen ist also so eine Weinempfehlung, die kann natürlich ein hundertprozentiger Treffer sein für den jeweiligen Gast. Mhm. Aber gerade wenn ich jetzt einen Vierer- oder einen Sechser-Tisch habe, wird es natürlich sehr schwierig, da einen Wein zu finden, von dem jeder Gast gleich begeistert ist.
Das sehe ich ganz genauso, Manuel. Und aber ein interessantes Beispiel ist, ich habe jetzt schon mehrere Veranstaltungen im größeren Rahmen, also 300 Personen beispielsweise oder 280, wo wir das so aufgezogen haben, dass die Köche an Stationen gekocht haben und dazu gab es immer einen Wein, serviert von einem Winzer. Und das haben wir hier auch in Mainz gemacht und das ist ein großer Erfolg. Und wir haben aber im Vorfeld die Sachen aus Baldover. Das heißt, wir haben uns getroffen. Das war also so, dass der Küchenchef im Grunde die Gerichte festgelegt hat. Ich habe mir die angeschaut, wir haben telefoniert, er hat es mir erzählt, wie er es zubereitet. Ich habe dann den Weintyp dazu ausgesucht. Dann haben wir die Weine verkostet und ich sage jetzt mal, zu jedem Gericht sind 10 Weine eingesendet worden. Und ich bin dann mit den 3, 4 Besten, von denen ich glaubte, dass es die Besten seien, ob die jetzt den Geschmack treffen würden, hingefahren und wir haben es zur Probe gekocht. Und das Endresultat war, dass die Gäste 12 Stationen hatten, wo sie immer eine Speisen-Wein-Kombi hatten, die
Okay.
zusammengepasst hat. Und das ist das Interessante, deswegen erzähle ich das. Das hat eigentlich jeder verstanden. Und das beste Beispiel ist für mich, dass es zwei Gerichte gab, die beim letzten Mal als erstes aufgegessen waren und ausgetrunken waren. Das eine war ein ganz einfacher Rosé mit einer Quiche, die abgestimmt war auf diesen Rosé, also ein Rosé für 6 €. Und das andere war ein großer Sekt von Volker Raumland mit einer Jakobsmuschel und eben passend auf diesen Sekt abgestimmt. Und daran siehst du, dass es keine Rolle gespielt hat, wie hochwertig jetzt die Kombi war, sondern es war das Pairing und der Spaß, den die Leute hatten. Die haben es halt genossen und haben gesagt, es ist super lecker. Und auch eine Erfahrung haben wir gemacht, dass wir einen Orange Wine eingebaut hatten bei dieser Session. Und da waren die Diskussionen sehr unterschiedlich. Also die Gäste haben das teilweise gar nicht verstanden. Ich glaube, dass wir in unserer Fachwelt uns noch sehr in den Natural und Orange Dingen verstricken, dass wir die auch gutieren und gut finden und einbauen können. Aber da braucht es, glaube ich, noch eine ganze Menge einfühlsames Weitergeben der Gastronomie, der Sommeliers an die Gäste,
Sicherlich,
bis da die Kugel ankommt.
ja. Ich habe mir mal so ein paar klassische deutsche Gerichte ausgedacht, weil da bin ich ein großer Freund davon. Nur leider sind halt viele dieser Gerichte sehr, ja, sehr bierlastig oder sehr bieraffin. Deswegen eine Frage an dich: Was wäre deiner Meinung nach der passende Wein zu ganz klassischen Königsberger Klopse?
Ja, Königsberger Klopse sind natürlich schon wieder durch die Kapern, die drin sind. Bei vielen Kindern einmal ein Thema, wo die Mutter es ohne kochen muss. Aber die Kapern geben dem Gericht Frische. Also das ist das Gute. Und insofern, denken wir an die Faustregeln zurück. Wir haben in der Regel wir haben Kalbsfleisch. Wir haben also im Grunde einen Klops aus Kalbsfleisch und wir haben eine helle, rahmige Soße, die ein bisschen Säure hat. Also, wo es ein Wein sein darf, meines Erachtens, der jetzt nicht zu viel Holz haben darf, also fast gar kein Holz. Er kann vielleicht ein bisschen Säureabbau gemacht haben oder er darf ein bisschen Säureabbau gemacht haben, aber es sollte eigentlich ein cremiger Wein sein, der etwas runder sich darstellt. Darf ruhig ja schon ein bisschen reifer haben, ein paar Jahre. Und ich könnte mir wunderbar einen Silvaner vorstellen dazu. Also, der eben auch die Säure verpackt, der dann etwas frischer wieder wird. Oder vielleicht auch ein Burgunder, aber Silvaner wäre eigentlich so mein Favorite, der sich so richtig anschmiegt an den Klops.
Hört sich gut an. Auch super lecker ist so eine klassische Kalbsleber, so Himmel und Erd oder irgend sowas in der
Ja,
Ecke.
das ist ganz klasse. Ja, mir läuft auch. Also wir haben einen Fehler gemacht, Manuel. Wir hätten uns was zu essen in
Ja.
das Interview mitbringen sollen. Also diese wunderbare, leicht knusprig, aber innen zart rosane Kalbsleber mit natürlich krossen Zwiebelchen und einer verbindenden Soße. Und das Pü ist natürlich hier auch der große Clou. Also dazu könnte ich mir eigentlich fantastisch einen Spätburgunder vorstellen, der um Gottes Willen nicht zu viel Holz haben darf, eher auf der fruchtig-frischen Seite ist, also eher wie ein Weißwein reagiert und eben mit der Säure auch die Frische reinbringt, aber gleichzeitig durch die Gerbstoff und Tannine, die er beinhaltet, eben dieser Leber standhalten kann. Die ist ja so ein bisschen, wenn man es mit anderem Fleisch vergleicht, so ein bisschen weicher innen drin und wirkt ein bisschen süßer, also eher so wie ein Schmorgericht. Und da glaube ich, dass die Frische und die Frucht vom Spätburgunder extrem gut passen könnte. Oder blaufränkisch auch.
Was machen wir mal zum klassischen Sauerbraten?
Ja, das ist ein Thema. Aber damit kannst du mich jetzt nicht hinterm Ofen vorlocken, weil einer unserer Küchenchefs im Restaurant, Fischers Weingenuss und Tafelfreuden, hat eine Sauerbratensuppe erfunden vor vielen,
Okay.
vielen Jahren. Und unsere Gäste haben das überhaupt nicht verstanden. Was ist eine Sauerbratensuppe? Und da hat er immer verschmitzt gelächelt und hat gesagt: Naja, aber mal ganz ehrlich, was essen die Leute am liebsten beim Sauerbraten? Das ist die Soße. Also gab es eine Sauerbratensuppe, richtig aus frisch gekocht und göttlich. Und es waren drei kleine Klöße drin. Weißt du, wie so auf einer Blindenarmbinde, drei kleine Mini-Klöße. Und das hat uns Sommeliers, hat uns wirklich, also wir sind fast verrückt geworden. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich nur Glück gehabt mit sehr würzigen, sehr reifen Rotweinen, also eher so in die Richtung Syrah. Und meistens auch Verschnitte. Und die Weine mussten etwas opulenter und körperreicher sein, weil diese Säure, die zieht sich schon durch. Denn die Säure ist ja gerade das Lustmachende an dieser etwas kräftigen, schmorsüße Soße oder in dem Fall Suppe. Du brauchst was, was dieser Säure standhält. Und da denke ich, muss es etwas körperreich sein. Also ähnlich, was vielleicht auch zum Gegrillten mit Ketchup funktionieren könnte. Ne? Also etwas aus dem Süden, was eh schon ein bisschen mehr Sonne hat. Von die Trauben müssen etwas reifer sein und es darf etwas höher im Alkohol sein und es darf nicht zu viel Tanninstruktur haben. Es muss einfach würzig kraftvoll sein, aber nicht zu harsch wie jetzt ein Cabernet Sauvignon, der einfach tanningeprägt wäre oder deutlich tanningeprägter wäre.
Jetzt machen wir noch eine Scholle Finkenwerder Art.
Ja, wir würden wahrscheinlich auch 95% aller Leute zu einem eiskalten Bier greifen, ja, denke ich mir. Auch hier, denke ich, sollte es ein Wein mit etwas mehr Körper sein. Also vielleicht dann sogar ein Riesling, aber dann ein großes Gewächs und es müsste Reife haben. Also junge Rieslinge sind eh etwas schwieriger zu kombinieren, weil immer noch die einzelnen Komponenten etwas mehr auseinanderstehen. Also man findet mehr Säure und das ist besser, wenn die Weine zusammengewachsen sind, etwas mehr Reife haben und also entweder ein gereiftes großes Gewächs, Riesling oder Weißburgunder. Auch da gibt es große Weine bei den großen Gewächsen, die man einsetzen könnte, die etwas mehr Alkohol haben, sollte aber in dem Fall auch nicht zu viel Holzeinsatz haben, weil wir haben zwar Fett, aber es ist eigentlich, dass die Butter oder da, wo die Scholle drin gebraten ist, die Scholle selber hat eigentlich überhaupt kein Fett. Und insofern muss man hier wieder aufpassen, dass der Wein nicht zu kräftig, nicht zu opulent ist. Also diese Nummer Burgunder oder Silvaner, also sowas funktioniert sicherlich sehr, sehr gut.
Gibt es eigentlich ad hoc so ein Erlebnis, wo du sagst, es war so mit die prägendste Speise- und Weinkombination der letzten Jahre, Jahrzehnte?
Also das Prägendste für mich war eigentlich dieser Tequila-Effekt, weil
Okay.
was der auslöst. Und dann das Zweite ist Umami, was Umami macht. Also all diese Dinge, die in der europäischen Küche sich eher in Parmesan befinden. Also einfach dieser fünfte Geschmackssinn, der einfach etwas mehr Geschmack in die Sache bringt, etwas mehr Kraft in die ganze Geschichte bringt, der extrem wichtig ist und sich in europäischen Lebensmitteln eher in Tomatenmark und Parmesan versteckt, während man nach Asien schaut, das in ganz vielen Kombinationen findet. Alles, was mit Soja zu tun hat, schwarze Bohnenpaste, Pilze, Miso-Suppen oder Miso-Konzentrate, Dashi. Also all das, was dieses Umami inne hat, passt unglaublich gut zu Wein. Und da kann man eigentlich selber auch mithelfen. Wir haben vorhin mal über Sojasauce kurz gesprochen. Also das ist immer eine gute Kombination. Und insofern ist es eigentlich nicht ein Gericht, sondern was man daraus machen kann. Und ich habe es eigentlich super gerne, den Wein zu haben und mir dann zu überlegen, was koche ich zu dem Wein. Und es gibt wenig Köche, die das dann so anstellen. Ingo Holland fällt mir gerade ein. Also der hat sofort gesagt, dass er es so macht. Ingo Holland, Gewürzfachmann aus Klingenberg und großer Weinkenner. Ja, der geht das Thema so an und das macht, glaube ich, auch Sinn. Wir haben es in der Gastronomie wir haben es eigentlich relativ wenig. Meistens ist es so, dass wir die Speisen von unseren Küchenchefs vorgesetzt bekommen oder vorgeschrieben, die werden einfach, die sind da und mit denen müssen wir lernen, umzugehen. Und insofern ist das Lernen natürlich für einen jungen Sommelier dann auch schwierig, weil sich die Trends und Stilistiken der Küchen ändern und all das, was wir jetzt gerade so gesagt haben, vielleicht für die Küche der jeweiligen Leute nicht so reproduzierbar ist.
Prima, Christina, ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank dafür.
Das war viel zu viel.
Ja, viel Infos, aber ich glaube, wichtig ist, dass man eine gewisse Experimentierfreude mitbringt. Man braucht so etwas Handwerkszeug. Gerne auch nochmal nachzulesen bei dir im Buch kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten glaube ich einfach, ja, sollte der Genuss im Vordergrund stehen und dann Weine hin und her probieren, gerne mit Freunden, gerne mit verschiedenen Gerichten und irgendwas wird dabei sein, was
Ja, finde
schmeckt.
ich auch. Und vor allen Dingen bitte kein Dogma draus machen, sondern Spaß haben, wie du das gesagt hast, und einfach loslegen und die Sachen, die Weine nebeneinander stellen und einfach auch versuchen zu kochen. Und ich glaube, da lernt man am
Ja,
meisten dabei.
sicherlich.
Mit
Super.
Lachen.
Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch.